Wir wollen heute gemeinsam den Psalm 61 betrachten. Psalm 61. Ich werde heute aus einer anderen Übersetzung lesen als sonst, aus der Schlachterübersetzung, den 61. Psalm. Dem Vorsänger mit Saitenspiel von David. Höre, o Gott, mein Schreien, achte auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, da mein Herz verschmachtet. Führe du mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist. Denn du bist meine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Lass mich ewiglich wohnen in deinem Zelt, mich bergen im Schatten deiner Flügel. Denn du, o Gott, hast auf meine Gelübde gehört. Du hast mir das Erbteil derer gegeben, die deinen Namen fürchten. Verleihe dem König langes Leben, dass seine Jahre Geschlechter überdauern. Er bleibe ewiglich vor Gottes Angesicht. Gib, dass Gnade und Treue ihn behüten. So will ich deinem Namen Lob singen alle Zeit, um meine Gelübde zu erfüllen Tag für Tag. Amen. Ich möchte uns anhand dieses Psalms an einige grundlegende Voraussetzungen erinnern, die für unser Gebetsleben wichtig sind. Und so habe ich diese Andacht für heute überschrieben mit wichtige Voraussetzungen für das Gebet. Und wir haben diese Voraussetzungen schon oft angesprochen, während wir durch diese Psalmen oder durch die Psalmen gegangen sind. Wir haben sie erkannt und ich werde heute auch nicht in jedes Detail gehen und dennoch sind das wichtige Punkte. Und auch wenn sie nicht unbedingt neu für uns sind, die meisten Dinge wahrscheinlich, so ist es dennoch wichtig, dass wir uns immer wieder auf die gleichen Dinge besinnen, um in diesen Punkten auch gestärkt zu werden und voranzukommen. Wir müssen oft von den gleichen Wahrheiten geprägt werden, indem wir sie immer wieder hören, damit diese Wahrheiten unsere Herzen verändern und auch unsere Denkweise formen können, gemäß den Prinzipien Gottes. Und ich glaube, das Gebet ist bei vielen Christen doch sehr umkämpft und es ist oft ein schwacher Bereich. Und so hoffe ich, dass diese Betrachtung heute auch dazu beitragen kann, dass wir in diesem wichtigen Bereich unseres Glaubenslebens gestärkt werden. Und so möchte ich 4 solcher wichtigen Voraussetzungen für das Gebet mit euch anschauen. Erstens, die eigene Unfähigkeit erkennen. Dann zweitens, Gott kennen. Drittens, aufrichtige Motive haben. Und viertens, Gottes Zusagen vertrauen. Und bevor ich mit dem ersten Punkt anfange, möchte ich kurz die Situation beschreiben, in der David sich befand, als er diesen Psalm schrieb. In Vers 7 lesen wir, dass David für den König betet und ich denke, er betet hier für sich selbst als König, woraus wir schließen können, dass er eben schon König war. Aber in der aktuellen Situation, als er diesen Psalm schreibt, war er nicht zu Hause in Jerusalem, denn er sagt in Vers 3, dass er vom Ende der Erde ruft. Also er ist in der Ferne, weg von Jerusalem und er sehnt sich nach dem Zelt Gottes, was in Jerusalem stand. Das lesen wir in Vers 5. Und außerdem sehen wir auch, dass er in großen Schwierigkeiten ist, weshalb er auch zu Gott schreit und weshalb auch sein Herz verschmachtet ist, wie wir es in den Versen 2 und 3 lesen. Und so, wenn wir all diese Tatsachen zusammennehmen, schließen die meisten Ausleger daraus, dass David diesen Psalm schrieb, als er sich auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn Absalom befand, der ihm das Königtum entrissen hatte und ihn jetzt verfolgte. Und genau in dieser Situation betet David zu Gott. Und wir haben schon einige Psalmen, denke ich, oder mindestens einen betrachtet aus dieser Situation, dem Psalm 3, wo David in dieser Flucht vor Absalom betet. Und auch an diesem Psalm, im Psalm 61, können wir aus dieser Situation und daraus, wie David damit umgegangen ist, lernen und eben diese wichtigen Voraussetzungen für unser Gebetsleben erkennen. Und so komme ich zum ersten Punkt, die eigene Unfähigkeit erkennen. Also David schreit aus einer Notsituation heraus zu Gott, wie wir es in Vers 2 sehen, und er ist aktuell nicht in seinem gewohnten Umfeld, sondern eben bildlich gesprochen vor allem am Ende der Erde, wie wir es in Vers 3 sehen. Er ist also nicht in seiner Komfortzone, aber dabei ist er nicht nur örtlich getrennt von dem, wo er eigentlich hin will oder hingehört, sondern auch innerlich und geistlich fühlt er sich entfernt, fühlt er sich vor allem entfernt von Gott. Und insgesamt befindet er sich eben vor einer unüberwindbaren Schwierigkeit, vor einem Felsen, der ihm zu hoch ist, wie wir es im zweiten Teil von Vers 3 lesen können. Und in dieser Situation erkennt er, wie sehr er Hilfe nötig hat. Und weil er diese Hilfe nötig hat, wendet er sich im Gebet an Gott. Und das trifft auch auf uns zu, dass Gott uns genau an so einem Punkt haben möchte. Und er führt uns immer wieder in Situationen, er lässt immer wieder Situationen zu, in denen wir erkennen, alleine schaffe ich es nicht. Er führt uns also in diese Situation, damit wir oder um uns klarzumachen, dass wir ihn brauchen. Und auch wenn es oft Schwierigkeiten sind und schwierige Situationen, müssen wir uns davor nicht fürchten, dass Gott so mit uns umgeht, weil wir wissen dürfen, Gott meint es gut, selbst wenn er so mit uns handelt. Und wir sollten also da immer mehr lernen, solche Situationen wirklich aus Gottes Hand anzunehmen. Denn wir müssen letztendlich sagen, dass Schwierigkeiten nichts Schlechtes sind, weil Gott sie eben gebraucht, um uns zu lehren. Unter anderem eben, dass wir unsere Hilflosigkeit und unsere Abhängigkeit von ihm erkennen. Und so möchte ich dir heute sagen, schau in all deinen Schwierigkeiten mit Zuversicht auf Gott. Ich denke, viele von uns erleben täglich Schwierigkeiten und Herausforderungen und manchmal verzweifeln wir darin. Manchmal zweifeln wir sogar an Gott und an seiner Güte. Dabei dürfen wir wissen, dass seine Güte und Barmherzigkeit zu jeder Zeit über uns sind. Und darauf dürfen wir uns stützen. Wir dürfen uns daran stützen, dass alles, was uns begegnet, aus seiner Hand kommt. Und es ist eben immer wieder so, dass er uns all unsere eigene Kraft entzieht, damit wir uns letztendlich auf seine Kraft stützen. Und auch wenn wir das vielleicht wissen, theoretisch, ist es doch oft so, dass wir uns trotzdem aus eigener Kraft abmühen. Und ich glaube, es ist ein lebenslanger Prozess, diese Tatsache immer klarer zu erkennen und wirklich auch immer besser zu lernen, früher zu Gott zu gehen, also schon zu beten, bevor wir in Schwierigkeiten geraten, unsere Unfähigkeit zu erkennen, bevor Gott uns in solche Situationen bringt. Und je mehr wir das erkennen oder diese Unfähigkeit erkennen, desto eher werden wir ins Gebet gehen und uns wirklich in allem Gott und seiner Hilfe anvertrauen. Und so ist diese Erkenntnis der eigenen Unfähigkeit und der eigenen Kraftlosigkeit eine bedeutende Voraussetzung für das Gebet. Eine zweite Voraussetzung ist auch Gott kennen. Und in sehr vielen Psalmen durften wir schon sehen, dass David so zu Gott betete, wie er es tat, weil er eben seinen Gott kannte. Deshalb versteht er auch in dieser Situation, dass er zu Gott rufen kann, auch wenn er weit weg ist von seinem gewohnten Umfeld, nämlich am Ende der Erde, wie ich es jetzt schon ein paar Mal aus Vers 3 zitiert habe. Also er weiß, Gott ist nie zu weit weg. Gott ist überall. Und diese Erkenntnis sehen wir, dass David diese Erkenntnis hatte, sehen wir vor allem auch in Psalm 139. In den Versen 9 und 10 schreibt David dort: Nehme ich Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Wenn du also weißt, dass Gott überall ist, dass Gott allgegenwärtig ist, dann kannst du und wirst du hoffentlich auch überall und in jeder Situation beten. Und es sollte uns eine tiefe Zuversicht für das Gebet geben. Ich kann von überall her zu Gott rufen und er hört mich, egal wo ich bin. Es gibt keinen Ort, von wo aus wir nicht beten könnten. Und ja, wir sehen es bei David, irgendwo fühlte er sich trotzdem auch weit weg von Gott. Und ich denke, uns geht es auch immer wieder so. Aber selbst wenn wir Gott nicht fühlen oder spüren, so ist er dennoch da. Und auch darin müssen wir lernen, uns nicht auf unsere Gefühle zu verlassen, sondern auf die Wahrheit. Gottes Allgegenwart ist eine Tatsache, auf die wir uns unabhängig von unseren aktuellen Gefühlen stützen können. Wenn David weiter im zweiten Teil von Vers 3 betet, führe du mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist, zeigt auch diese Bitte die Gotteserkenntnis von David. Denn er weiß, für Gott ist nichts unmöglich. Gott hat Wege, wo wir selbst vielleicht keine Wege sehen. Manchmal stehen wir vor solchen unlösbaren Aufgaben oder unüberwindbaren Schwierigkeiten und wissen nicht, wie soll es jetzt weitergehen. Aber gerade da dürfen wir auch im Vertrauen zu Gott sagen, auch wenn ich es nicht weiß, Gott, du weißt es und du hast Wege, auch wenn ich selber meine Situation als ausweglos einschätze. Gott ist allmächtig und er kann weit mehr tun als das, was wir uns erbitten oder denken können, wie es Paulus auch in Epheser schreibt. Und diese Dinge sind vielleicht eher so die theoretische Seite. Ich weiß, Gott ist allmächtig, ich weiß, Gott kann es, deshalb bete ich auch zu ihm. Aber diese, ich habe es jetzt mal theoretische Seite genannt, ist nicht die einzige Seite unserer Gotteserkenntnis. Wie oft hast du Gottes Handeln und sein Eingreifen schon gesehen und erlebt in deinem Leben? An all das, was wir mit Gott schon erlebt haben, müssen wir uns erinnern. Und auf das können und dürfen wir uns auch stützen. Und dadurch können wir wissen, ja, Gott hat doch schon in vergangenen Zeiten gehandelt, also kann und wird er es auch wieder tun. Und so sagt David auch in Vers 4, denn du bist meine Zuflucht geworden. Oder andere übersetzen, du bist meine Zuflucht gewesen. Und diese Aussage basiert hier auf früheren Erlebnissen. Wir haben es ja schon in so vielen Psalmen auch gesehen von David, wie oft er Not erlebt hat. Und wie oft er auch zu Gott gebetet und gefleht hat. Und wie oft er dann auch Gottes Schutz erfahren hat. Und durch diese Erlebnisse ist Gott seine Zuflucht geworden, weil er das erlebt hat. Und er ist ihm auch ein starker Turm vor dem Feind geworden, wie es in 4b dann heißt. Und bevor er von Absalom verfolgt wurde, hatte David ja zum Beispiel schon im Kampf gegen Goliath gestanden. Und davor hatte er auch schon eine sehr lange Verfolgungsjagd durch Saul hinter sich. Und genau in all diesen Zeiten hatte sich Gott für ihn schon als starker Turm vor dem Feind, also als Schutz, erwiesen. Und genau dieses vergangene Wirken, das Wirken in der Vergangenheit, das Wirken Gottes, brachte David also auch in der aktuellen Situation ins Gebet. Durch diese früheren Erfahrungen mit Gott wurde seine Gotteserkenntnis gestärkt. Es war nicht nur was Theoretisches, sondern er hatte es erlebt und diese Erkenntnis von Gott führte ihn wieder dazu, auch in der aktuellen Situation, sich an Gott zu wenden. Und so dürfen auch wir davon lernen und sollten auch wir nie vergessen, was Gott doch schon alles in unserem Leben gewirkt hat. Wie wir ihn schon in vielen anderen Situationen erlebt haben und wie er gewirkt hat. Und auf diese Dinge sollten wir uns immer wieder neu besinnen, um dann eben daraus Mut zu schöpfen und mit Zuversicht nach vorne zu schauen und auch in aktuellen Situationen und aktuellen Schwierigkeiten ihm vertrauen und daran glauben, er wird und kann wieder handeln, so wie er es schon früher getan hat. So ist diese Gotteserkenntnis eine zweite wichtige Voraussetzung für unser Gebetsleben. Eine dritte Voraussetzung ist, auch aufrichtige Motive zu haben. Und ich denke, um darin voranzukommen, müssen wir auch immer wieder neu unsere Motive im Gebet prüfen. Und ich denke, auch darin dürfen wir von David lernen und können von ihm lernen. Wir kennen in vielen Psalmen auch hier, dass es David schon auch um seine Sicherheit ging. Es ging ihm schon auch darum, dass er wieder Ruhe haben wollte von seinen Feinden. Doch über all diesen Anliegen stand auch immer Gott. Und so betet er in Vers 5, lass mich ewiglich wohnen in deinem Zelt, mich bergen im Schatten deiner Flügel. Es geht hier unter anderem um den Schutz Gottes, aber vor allem sehen wir auch hier, dass David im Zelt Gottes sein will, also ganz in der Nähe und in der Gegenwart Gottes. David hatte, als er König wurde, die Bundeslade nach Jerusalem geholt und sie dann dort in ein Zelt gestellt. Den Tempel gab es ja noch nicht. Und so war diese Lade im Zelt Gottes. Und diese Lade war ja, also die Bundeslade war, seitdem Mose sie gebaut hatte, ein Zeichen der Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Und von diesem Zelt und damit von dieser engsten Gemeinschaft mit Gott war David aktuell getrennt, weil er eben nicht in Jerusalem war. Und genau diese Tatsache ist auch eine Tatsache gewesen, die ihm viel Kummer brachte, eben getrennt zu sein von dieser innigen Gemeinschaft mit seinem Gott. Ich denke, an diesen Wünschen, die David so immer wieder ausspricht, sehen wir auch, wie Gott das Zentrum seines Lebens war und damit auch das Zentrum seiner Gebete. Er wusste, je näher ich bei Gott bin, desto tiefer wird meine Ruhe und mein Friede sein. Und genau an diesen Wünschen Davids können auch wir uns erneut prüfen. Worum geht es dir in deinen Gebeten, in deinen Gefühlen, in deiner Sehnsucht? Sehnst du dich nur nach materiellem Wohlstand, nach körperlicher Gesundheit, nach irdischem Frieden, nach Komfort? Oder sehnst du dich vielmehr nach Gott selbst und nach der seelischen Ruhe, die wir durch ihn empfangen, nach dem Frieden im Herzen, den nur er uns geben kann? Und nach diesem Frieden, den er gibt, der uns auch trotz all unserer Schwierigkeiten Freude bereiten wird? Diese Dinge müssen wir uns immer wieder neu bewusst machen, oder vor allem die Tatsache, dass vor allem oder allein die Nähe Gottes das Wichtigste ist, um wirklich wahre Ruhe, um wahren Frieden, um echte Freude zu finden, die eben völlig unabhängig von unseren äußeren Umständen sind. Vielleicht ist es aber auch so, dass du dich wirklich nach Gott sehnst, und ich hoffe, dass es bei uns doch auch so ist. Doch vielleicht fühlt es sich aktuell so an, dass Gott und auch seine Gegenwart für dich irgendwie in weite Ferne gerückt sind. Dann will ich dich einfach ermutigen, nimm dieses Anliegen von David und breite es so, wie David es getan hat, vor Gott aus. Lass mich ewiglich wohnen in deinem Zelt. Gott, führe mich bitte wieder in deine Gegenwart. Zieh mich näher zu dir. Lass mich spüren und erleben, dass du da bist. So können wir zu Gott beten und er wird darauf handeln. Und lasst uns hier aber auch beachten, dass wir heutzutage Gott durch Christus schon so nah gekommen sind, wie es David auf dieser Welt vielleicht nie erlebt hat. Die engste Gemeinschaft war für David in Jerusalem, nämlich eben in diesem Zelt Gottes, wo der auch der Altar war, wo man eben auch durch die Opfer in die Gemeinschaft mit Gott treten konnte. Und hier haben wir viel größere Privilegien, weil wir all das nicht mehr brauchen. Jesus selbst hat sich zum Opfer gegeben, hat sich selbst als Opfer gebracht. Und so haben wir diesen beständigen Zugang zu Gott von überall aus. Wir müssen uns also nicht mehr nach einem Zelt, nach einem Gebäude, nach dem Tempel sehnen, sondern wir können wirklich in jeder Lage, egal wo wir sind, direkt zu Gott kommen, direkt diese innigste Gemeinschaft haben. Denn immer und überall, oder ich sag mal in den meisten Situationen, können wir uns doch, wenn es auch nur ein paar Minuten sind, zurückziehen, können ganz bewusst sagen, ich will jetzt in diese Gegenwart Gottes kommen und Zeit mit ihm, innigste Gemeinschaft mit ihm verbringen. Und so müssen wir auch dieses Privileg immer mehr erkennen. Und ich merke es bei mir, immer wieder komme ich zu diesem Punkt und denke mir, warum nutze ich diesen Zugang zu Gott so selten? So, lasst uns dieses Privileg, dieses große Privileg, das wir haben, niemals vergessen und diesen Zugang zu Gott, den wir haben, wirklich täglich und so oft wir können, nutzen. Und dennoch bleibt hier wieder die Frage, sehnst du dich nach Gott? Ist er das Zentrum deines Lebens und deiner Gebete? Ich denke, je mehr das so ist, je mehr wir aufrichtig sagen können, ja, es geht mir um Gott, ich will Gott, ihn selbst, desto zuversichtlicher können wir beten. Und dadurch wird unser Gebetsleben tiefer und stärker, wenn eben Gott unsere Wünsche, unsere Bitten, unsere Anliegen bestimmt. Denn auf der anderen Seite, wenn wir mit unlauteren, schlechten Motiven beten, können wir von Gott nichts erwarten. Wie es Jakobus sagt, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Jakobus 4, Vers 3. Und so sind eben richtige Motive im Gebet eine Triebfeder und damit auch eine wichtige Voraussetzung für unser Gebetsleben. So möchte ich zum letzten Punkt kommen und zu einer vierten Voraussetzung, Gottes Zusagen vertrauen. Damit wir diesen Zusagen vertrauen können, müssen wir sie natürlich erstmal kennen. Und wenn wir die Verse 6 bis 8 im Psalm 61 betrachten, dann können wir daraus schließen, dass David sich vor allem auch auf den Bund stützte, den Gott mit ihm geschlossen hatte, wie wir es in 2. Samuel 7 lesen können. Dort geht es um diesen Bund. Und da hatte Gott David das Königtum zugesagt, aber nicht nur ihm, sondern seinen Nachkommen bis in alle Ewigkeit. Und selbst jetzt, als er durch Absalom aus seinem Königtum vertrieben wurde, glaubte er immer noch an diese Zusagen Gottes und verließ sich darauf. Und so sagt er im zweiten Teil von Vers 6, du hast mir das Erbteil derer gegeben, die deinen Namen fürchten. Also bei diesem Erbteil, bei diesem Wort geht es vor allem um Besitz. Aus anderen Stellen kann man auch sehen, dass es hier vor allem um das Land Israel geht, was Gott auch Abraham versprochen hat. Und es geht auch um das Leben in diesem Land. Also in Israel. Denn zum Beispiel in Psalm 37 können wir im Gegensatz dazu lesen, dass diejenigen, die Gott eben nicht fürchten, aus diesem Land ausgerottet werden. Und David kannte Gott und er stützte sich auf ihn, indem er auch Gelübde tat, so wie wir es in Vers 6a lesen. Und hier sehen wir also, durch diese Tatsachen, dass David zu diesen Gottesfürchtigen gehört. Und David wusste, dass Gott die Gottesfurcht und auch das Vertrauen auf ihn nicht enttäuschen würde, sondern dass er letztendlich seine Zusagen einhalten und ihm eben dieses Erbteil, also das Leben im Land erhalten und schenken würde, erneut schenken würde. Das ist so viel zu diesem Erbteil, aber darüber hinaus wusste er ja auch durch diesen Bund eben, dass Gott ihm das Königreich über Israel gegeben hat. Und auch, wie ich schon angedeutet habe, wenn er aktuell eigentlich dieses Königreich gar nicht hatte, weil Absalom ihn vertrieben hatte, brachte es ihn nicht zur Verzweiflung. Denn er wusste, Gott hat es mir zugesagt. Und er vertraute auf Gott. Und ganz wichtig, er vertraute auch auf Gottes Zeitplan. Denn wenn Gott uns Zusagen macht, bedeutet es ja nicht, dass er sie dann ausführt, wann wir es wollen. Aber wir sollten, oder unser Teil ist, dass wir diese Zusagen wissen und dann sie ins Gebet vor Gott bringen, so lange eben, bis er sie erfüllt. Und darin dürfen wir vertrauen und darin dürfen wir fest sein, weil wir auf unzählige Verheißungen zurückgreifen können, die Gott ja schon erfüllt hat. Und darauf dürfen wir uns stützen. Und auch dieser Psalm ist ein Beispiel dafür, denn wenn er in der Zeit geschrieben wurde, als David von Absalom verfolgt wurde, wissen wir durch die Geschichte, durch das Alte Testament, dass Gott David letztendlich bewahrt hat vor Absalom und ihn als König wiederhergestellt hat, sodass er wirklich in diesem irdischen Erbteil in Jerusalem weiterleben konnte. Und auch die Bitten in Vers 7 und 8, wo er bittet, dass er ein langes Leben hat, ein Leben, das die Geschlechter überdauert und dass er vor dem Angesicht Gottes thronen will, auch diese Bitten erfüllte Gott, weil er David eben wiederherstellte in Jerusalem. Aber David schaut hier nicht nur auf das Irdische, er schaut über das Irdische hinaus, er schaut letztendlich auch auf diesen ewigen König, den Gott ihm in seinem Bund verheißen hatte, auf dieses ewige Königtum, was Gott ihm versprochen hatte. Und er wusste auch in dieser Situation, dass nach ihm irgendwann der Messias kommen würde. Und so sind diese Verse auch messianisch zu verstehen. Und so können wir heute wissen, dass sie auch diese Verse zumindest teilweise schon erfüllt haben oder diese Bitten. Denn wir dürfen sehen, dass der Messias gekommen ist. Wir dürfen wissen, dass er lebt und dass er in Ewigkeit auf seinem Thron sitzen und herrschen wird. Und so sehen wir, dass Gott in seiner Gnade und Treue gewirkt hat, so wie es David auch erbeten hat. Und wir sehen, dass Gott auch hier seine Verheißungen wahrgemacht hat. Und wir sehen auch und dürfen wissen, dass Gott das bis heute tut. Und egal, wenn wir das Wort lesen und denken, naja, das ist irgendwie noch nicht erfüllt, selbst da dürfen wir wissen, dass Gott auch alles, was noch aussteht, erfüllen wird. Und aktuell sehen wir natürlich auf dieser Welt noch sehr viel Ungerechtigkeit. Wir sehen viel Böses. Man kann sich dann fragen, ja, herrscht der Messias wirklich? Wir müssen sagen, ja, er tut es. Denn Gott, Jesus, hat alles in seiner Hand. Und wir dürfen wissen, dass diese Herrschaft Jesu sogar noch offensichtlicher wird, wenn Jesus kommt, wiederkommt auf diese Erde. Und dann wissen wir, dass er vollkommen herrschen wird und dass dann vollkommene Gerechtigkeit herrschen wird. Und zusätzlich haben wir hier auch eine Verheißung, dass wir sogar mit ihm herrschen werden. Ähnlich ist es auch mit unserem Erbteil. David redet hier über ein Erbteil. So dürfen auch wir wissen, dass wir ein Erbteil haben. Wir haben schon durch unseren Glauben an Christus ewiges Leben erhalten. Auf der anderen Seite sehen wir, dass auch dieses ewige Leben irgendwie noch nicht so hundertprozentig offensichtlich ist. Und da haben wir auch ein riesengroßes Privileg durch den Heiligen Geist. Denn Paulus schreibt in Epheser 1, dass uns der Heilige Geist als ein Unterpfand, also als eine Garantie dafür gegeben ist, dass wir irgendwann mal dieses Erbe vollständig bekommen werden, den ewigen Besitz, wenn wir eben bei Jesus in alle Ewigkeit sein werden. Und das sind nur einige Auszüge von all den Verheißungen Gottes, die wir sehen, die sich zum Teil schon erfüllt haben. Und wir sehen auch ganz praktische Verheißungen, die uns auch in unserem ganz praktischen Leben betreffen, zum Beispiel, dass er uns nicht verlassen wird. So heißt es in Hebräer 13, Vers 5. Der Wandel sei ohne Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Und auch wenn es sich manchmal so anfühlt, dass Gott nicht da ist oder dass Gott uns verlassen hat, so steht diese Aussage, weil der wahrhaftige Gott uns diese Zusage gegeben hat, er wird uns nicht verlassen. Und so müssen wir uns immer wieder neu auf das stützen, was Gott uns zugesagt hat. Und wir sollten sein Wort erforschen, um diese Zusagen und Verheißungen noch besser zu kennen. Und dann sollten wir sie immer wieder auch nehmen und sie vor Gott ins Gebet bringen. So sehen wir es zum Beispiel, also wir sehen das an vielen Stellen, wie Leute, Männer und Frauen Gottes, Verheißungen Gottes genommen haben und gesagt haben, bitte erfülle du sie. Ich habe hier jetzt nur ein Beispiel hinsichtlich der Verheißung der Wiederkunft Jesu, wo es am Ende der Offenbarung heißt, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Dann ist die Antwort darauf, Amen, komm Herr Jesus. Und es ist also eine Bitte auf Basis einer Verheißung. Wir warten nicht einfach nur, bis Jesus sein Wort erfüllt. Nein, wir sollen ihn darum bitten, dass er es erfüllt, was er zugesagt hat. Und er ist treu und steht zu seinem Wort. Und so ist das Kennen des Wortes Gottes und seiner Zusagen eine weitere wichtige Grundlage für unser Gebetsleben. So möchte ich zum Abschluss kurz diese Punkte nochmal zusammenfassen. Wenn wir also unsere eigene Unfähigkeit und Hilflosigkeit erkennen, wird uns diese Tatsache oder sollte uns diese Tatsache ins Gebet treiben. Dazu müssen wir aber Gott kennen, der eben all unserer Bedürftigkeit in seiner Allmacht begegnen kann. Dabei sollten wir aber auch berücksichtigen, mit aufrichtigen Motiven zu Gott zu kommen, um wirklich auch zuversichtlich beten und von Gott Antworten erwarten zu können. Und dabei dürfen wir uns immer auf seine Zusagen stützen. Und wenn Gott dann antwortet und unsere Gebete hört und auch seine Zusagen hält, dann sollte uns dies erneut mit Dank und Lobpreis ins Gebet führen. Und dann wird es unseren Glauben und unsere Treue zu Gott auch stärken. Und so schließe ich ab mit dem Vers 9 aus diesem Psalm, wo David dann sagt, so will ich deinem Namen Lob singen alle Zeit, um meine Gelübde zu erfüllen Tag für Tag. Amen.